Ja, schlage heute Morgen wieder das erste Königsbuch auf. Und weil wir heute Abendmahlsgottesdienst haben, nehmen wir uns heute ein kleineres Stück vor. Es ist im Grunde genommen nur ein Vers. Und zwar der allerletzte Vers aus dem 17. Kapitel des ersten Königsbuches. Da das aber aus dem Zusammenhang gerissen wäre, wenn ich nur diesen Vers vorlesen würde, möchte ich von Vers 17 an uns den Text nochmal vorlesen. Und da kommen wir nochmal hinein in den Bericht, wie der Witwe von Sarepta es erging. Der Elia ist ja dort eingekehrt auf Gottes Geheiß hin. Gott sagte, sie wird dich versorgen. Und tatsächlich, Gott hat dafür gesorgt, dass sie auch den Elia versorgen konnte. Und das Öl und das Mehl ging nicht aus. Ein herrlicher Segen. Aber nun wird die Frau doch in große Not gebracht, denn ihr einziger Sohn, sie als Witwe, ihr einziger Broterwerber, der wird krank und stirbt. Und das ist natürlich schrecklich. Und jetzt weiß sie gar nicht, wie soll sie damit umgehen. Und da wollen wir nochmal ab Vers 17 lesen. Also 1. Könige, Kapitel 17, ab Vers 17. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, was hast du auch über die Witwe gebracht, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt. Und nun unser Vers, mit dem wir uns heute ganz besonders beschäftigen wollen. Es ist der 24. Da sprach die Frau zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Ich lese noch mal diesen letzten Vers vor, weil es wichtig ist, dass wir ihn so vor Augen und im Herzen haben. Da sprach die Frau zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Bete am Anfang noch kurz mit uns. Ach Herr, hilf uns doch bitte auch jetzt noch einmal, dass wir uns konzentrieren können. Wir danken dir, dass wir uns erinnern durften an dein Werk, auch im Abendmahl, in der Abendmahlfeier. Aber nun, Herr, möchtest du mit uns reden und uns auch einiges mitgeben von der Geschichte des Elia und der Witwe von Sarepta. Nun, hilf uns, dass wir hören können, verstehen können. Segne uns, Herr. Rühre unsere Herzen an, Herr. Ach, verändere du uns. Dir befehlen wir uns jetzt auch an. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Deine Leitung, deinen Segen, hab Erbarmen mit uns, gib Gnade zum Rede wie auch zum Hören. Dies alles bringen wir dir, unser himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Warum muss man sich diesen Vers denn überhaupt anschauen? Ist denn die Geschichte nicht schon zu Ende gewesen letztes Mal? Wir haben ja darüber gesprochen, wie nun auch die Witwe selber völlig unzufrieden war. Sie schimpft mit dem Elia, sagt also zu ihm: Du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Und wir haben dann letztes Mal auch gesehen, wie der Elia sich dieser Aufgabe angenommen hat. Keine einfache Aufgabe. Aber er hat sich ihrer angenommen. Und mit Gottes Hilfe hat er sogar auch das Geschenk bekommen, dass dieses Kind wieder zum Leben zurückkehren durfte. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia. Und nun bringt er sie, also bringt er das Kind der Witwe. Siehe, dein Kind lebt. Und jetzt antwortet die Frau dem Elia. Und das wollen wir uns eben heute Morgen auch in der verbleibenden Zeit etwas ansehen. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Manch einer, der hätte gesagt, ja, das war doch schon alles so wunderschön. Die Witwe von Sarepta, sie hat also einen vollen Ölkrug und einen vollen Mehltopf gehabt. Wunderbar. Wisst ihr eigentlich, dass manch einer, der nun den Herrn Jesus gehört, auch manchmal in Gefahr sein kann, genau so zu denken, dass wir von uns aus so diese Erwartung haben, ja, dafür ist doch der Herr Jesus da, dass er meinen Mehltopf füllt und meinen Ölkrug füllt. Und wenn das dann der Fall ist, dann ist gut. Es ist schon ganz toll, dass Gott von seiner Seite aus weiterdenkt, als wir denken, weiter sieht, als wir sehen. Der himmlische Vater hat hier diese Witwe vor Augen und sagt also von seiner Seite aus, es ist ja schön, dass sie sich freut an dem Öl und an dem Mehl und dass sie auch dadurch mir hat lernen können zu vertrauen. Aber das ist ja noch nicht das Ende. Es muss ja weitergehen. Ist das uns auch bewusst? Den Herrn Jesus kennenzulernen, gerettet zu werden durch seine Gnade und ein neuer Mensch zu werden, wirklich auch ein Kind Gottes zu werden, so wie wir es heute Morgen in der Abendmahlsandacht uns angesehen haben, das ist ja eine wunderschöne Sache, aber es ist erst der Anfang. Und es geht fort, weiter, voran, Schritt für Schritt. Auf welchem Schritt befindest du dich? Ich möchte euch einen Vers nochmal vorlesen, den wir heute Morgen auch gelesen haben. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Da hätte jetzt eigentlich der Satz unserer Meinung nach aufhören können. Hört aber nicht auf. Er geht weiter. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Darauf können wir verzichten, oder? Also, wir würden das nie so offen sagen. Aber das ist schon auch für uns etwas, wo wir eher uns davor scheuen. Es ist schön, Segen zu haben, schöne Zeit zu erleben. Alles ist da, alles passt. Aber wenn man dann durch eine Zeit geführt wird, wo man leidet, das ist nicht so schön. Trotzdem muss es sein. Es muss sein. Es muss wirklich so sein, weil Gott es genau so für uns geplant hat. Aus dem Grund gibt es gar keine Abkürzung, keinen Umweg, keinen besseren Weg. Es muss durch das Leid hin zur Herrlichkeit gehe, in meinem und in deinem Leben. Vielleicht befindest du dich ja gerade im Leid. Vielleicht befindest du dich ja gerade in so einer Situation, wo du durch äußere Umstände oder innerliche Nöte auch zu ringen und zu kämpfen hast. Aber dann denke doch daran, das ist nur ein Schritt auf dem Weg, den der Herr dich auch führen möchte. Und es ist ein wichtiger, notwendiger Schritt. Worum geht es Gott eigentlich, wenn er die Witwe von Sarepta da so an die Hand nimmt und ihren eigenen Sohn sterben lässt? Worum geht es ihm? Ist doch schon alles geklärt. Es ist doch schon alles erledigt. Sie hat doch schon jetzt auch das Vertrauen zu Gott und zu seinem Wort so, dass also sie wirklich auch dem Elia den Flader bereitet hat und dafür hat sie das letzte Mehl und das letzte Öl hergegeben. Sie hat wirklich vertraut. Aber sie soll noch mehr vertrauen und soll noch weiter wachsen. Ist das für dich auch ein Wunsch? Frag dich das mal selber. Ich muss mich das ja immer wieder fragen. Möchte ich eigentlich noch weiter wachsen? Möchte ich weiter noch vorangehen? Auch zu sagen, nun, heute, jetzt, in diesem Augenblick erkenne ich. Oder sage ich vielleicht für mich, ja, es reicht jetzt schon so. Ja, aber drei Täuflinge, die könnte jetzt sagen, jetzt reicht es ja so. Ich bin jetzt jemand, der zu Jesus gehört. Jetzt reicht es jetzt. Jetzt ist eigentlich alles erreicht. Gott denkt ganz und gar nicht so, dass alles erreicht ist. Sondern Gott will dich und will mich weiterführen. Dass wir wachsen. Dass wir von unserer Seite aus sagen können, heute, nun, jetzt, in diesem Augenblick, erkenne ich. Jetzt frage ich dich, und die Frage muss ich mir natürlich auch stellen, habe ich denn in den letzten Tagen irgendetwas erkannt? Gott hat mir ja in meinem Leben und auch im Wort Gottes vieles gegeben, wo ich nun darüber nachdenken konnte. Habe ich etwas erkannt? Wenn du dir jetzt so anguckst, was in den letzten 7 Tagen geschehen ist. Hast du etwas erkannt? Konnte Gott dich weiterführen? Manchmal ist es von unserer Seite aus so, dass wir sagen, Gott, warum geht es nicht weiter? Herr Jesus, warum geht es nicht weiter? Unser himmlischer Vater, wir würden ja gerne weitergehen. Und der himmlische Vater sagt, du hast ja die Lektion noch gar nicht gelernt. Ich möchte mit dir reden, ich möchte dir Dinge zeigen, ich möchte dich voranbringen in der Erkenntnis, im Verständnis und du bist ja gar nicht in der Lage, diese Lektion zu lernen. Ich kann mit dir noch gar nicht weitergehen. Wisst ihr, dass mancher Stillstand auch dadurch verursacht wird, dass wir von unserer Seite aus selber gar nicht mehr den Drang danach haben, weiter zu wachsen. Diese Woche habe ich mit einem jungen Mann gesprochen über das Bibellesen und wenn man einmal die Bibel gelesen hat, dass das noch lange nicht ausreicht. Habt ihr die Bibel schon gelesen? Oder seid ihr schon zufrieden damit, dass er sagt, also jetzt bin ich ein Kind Gottes. Jetzt reicht's. Mehr braucht es nicht. Erkennst du für dich etwas? Gott befiehlt dieses Erkennen. Es ist ja nicht so, dass wir uns das aussuchen dürfen oder dass wir von unserer Seite aus sagen könnten, ach ja, wenn mal wieder ein schönes Bibelseminar irgendwo angeboten wird, dann werde ich daran teilnehmen und werde da auch diese Freizeit vielleicht besuchen. Gott möchte, dass du jeden Tag ihn erkennst und weiter wachsen tust in der Erkenntnis. Im Psalm 100, Vers 3 steht es auch so als Befehl: erkennt, dass der Herr Gott ist. Erkennt. Oder dann in Jesaja 33, Vers 13 taucht es eben auch auf, dieses Erkenne, weiter wachse, weiter vorangehe. Hört ihr Fernen, was ich tue, und ihr Nahen, erkennt meine Stärke. Dieses Erkenne, wisst ihr, was das ist? Ich möchte es mal so beschreiben. Es ist im Grunde genommen so, dass ich dadurch den Herrn Jesus Christus und durch ihn auch den himmlischen Vater immer besser sehe und erkenne und mich aber auch dadurch an ihm erfreue und ihm auch noch besser lerne zu vertrauen und auch noch mehr in ihm geborgen bin und auch noch besser meine eigenen Wege begreife und verstehe. Das alles ist damit enthalten. Wenn jemand an dieser Stelle spart, an diesem Erkenne und sagt, also ich habe so viel zu tun und jetzt muss ich da ja in Bezug auf mein Bibelstudium gar nicht so sehr mich vielleicht auch bemühe. Das Eigentliche habe ich ja schon erkannt. Also jetzt muss ich da vielleicht gar nicht mehr so arg viel mich dran machen. Wenn jemand so denkt, spart er an sich selbst. Also ich will es mit anderen Worten sagen, dann nimmt er sich selbst den Segen. Und sein Leben kommt ins Stocken. Er hat keine Freude mehr am Herrn, so wie er es vielleicht hatte am Anfang, wo er begeistert war von dem Wort Gottes, wo er so eine große Liebe zu dem Wort Gottes hatte. Wo er erkennen wollte, wo er auch sagte, Herr, gib dich mir zu erkennen. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir dieses auch sagen können, nun habe ich erkannt, etwas Weiteres habe ich erkannt. Ich bin weitergewachsen. Und nehmt nicht nur die Angelegenheiten, die ihr in der stillen Zeit auch vor euch habt, als etwas, wo Gott euch lehren will, sondern geht einmal ganz persönlich im Gebet zum Herrn Jesus. Und manche von euch haben ja gerade auch Sachen erfahren. Jetzt denke ich an Dinge, wo schwer sind, auch was ihr in der letzten Woche erlebt habt, dass ihr sagt, Herr Jesus, bitte erkläre mir doch auch, was ich daraus zu erkennen habe, was ich jetzt gerade auch erleide und was ich durchmache. Versteht ihr? Dass ihr so das persönlich ihm hinlegt und sagt, ich möchte doch erkennen, jetzt in meinem Zustand, in dem ich mich befinde, was ich gerade erlebe, was darf ich denn lernen daraus, Herr Jesus? Glaubt mir, dass der Herr euch darauf eine Antwort gibt. Nun erkenne ich. Aber was hat sie denn eigentlich erkannt? Das sagt sie uns ja auch, du bist ein Mann Gottes. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Ist das denn so wichtig? Könnte man sich jetzt fragen. Diese Erkenntnis, die sie hier ganz besonders formuliert. Du bist ein Mann Gottes. Warum muss ich das überhaupt wissen? Ich will euch das erklären anhand von einem Beispiel aus dem Neuen Testament und zwar aus dem 2. Korintherbrief und im 11. Kapitel dort finden wir also eine Schilderung, eine Beschreibung, 2. Korinther 11, die Verse 3 und 4, wo der Paulus mit Christen redet, die ihn auch als Mann Gottes kennengelernt haben, aber auch nun im Verlauf ihrer Geschichte der Nachfolge andere Menschen auch kennengelernt habe. Und nun ist etwas eingetreten, was für sie gar nicht so einfach war und wo sie nicht wusste, wie soll sie damit umgehen. Sie habe es gar nicht da richtig gelernt bisher. 2. Korinther 11, 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Wisst ihr, was das praktisch bedeutete? In Korinth waren dort in der Gemeinde damals nicht nur der Paulus mit seinem Einfluss, sondern da kam, nachdem der Paulus weitergezogen war, auch andere und die verkündigte ein anderes Evangelium. Und die Korinther waren nicht in der Lage zu erkennen, wo handelt es sich um einen Mann Gottes, wo handelt es sich um wirkliche Wahrheit Gottes und wo handelt es sich um eine Lüge. Glaubt ihr, dass ihr das erkennen könnt? Wisst ihr, dass ihr Erkenntnis braucht, um einen Mann Gottes erkennen zu können? Ich sage es euch als etwas, was vielleicht provozierend ist, aber wenn wir in einer Gemeinde einen Besuch machen würden, wo jemand käme, der einfach reden kann und er ist in der Lage, ein paar Bibelverse zusammenzustellen und wunderschön zu reden, weil er Redegabe hat, dann würde ganz viele Christen sagen, das ist eine gute Predigt gewesen. Der konnte schön reden. Und er hat die Bibel gebracht. Nicht so. Ganz viele Christen sind nicht in der Lage, überhaupt zu verstehen oder es auch zu begreifen, was der Paulus damit meinte, wenn er zum Beispiel sagt in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was ist das denn? Ja, das ist doch ausreichend, der hat die Bibel mit dabei, der schlägt sie auf und liest sie vor und sagt was Schönes. Da muss ich doch gar nicht mehr viel denken. Wisst ihr, dass das wirklich viele heute gar nicht mehr tun? Denken immer viel. Sie können auch nicht mitdenken, weil sie die Bibel selber gar nicht kennen. Sie haben sich nie die Mühe gemacht, Altes und Neues Testament zu lesen. Sie sind ganz leicht zu verführen. Sie sind ganz leicht zu verführen. Sie sind nicht in der Lage, die biblische von der unbiblischen Lehre zu unterscheiden. So wie die Geschwister dort in Korinth, da kommt jemand und verkündigt ein anderes Evangelium und sie nehmen es auf und an, sie ertragen es gut. Im 1. Korinther Kapitel 2 steht es ja dann auch nochmal beschrieben, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wisst ihr, was es heißt, ein Mann Gottes zu sein? Und wie wichtig es ist, das zu erkennen, wenn ihr euren Weg mit dem Herrn Jesus gehen wollt. Und vielleicht führt euch euer Weg, den der Herr Jesus euch führt, einmal in eine andere Gemeinde, an einen anderen Ort, wo ihr lebt. Seid ihr dann in der Lage, rauszufinden für euch, wo Männer Gottes sind, die Gottes Wort verkündigen? Oder seid ihr nicht in der Lage dazu? Wenn ihr nicht in der Lage dazu seid, dann ist es also ganz leicht, euch auch zu verführen. Und einer hat wirklich, wie damals bei der Eva, ein großes Interesse daran, die Kinder Gottes zu verführen und sie zu verwirren, durcheinander zu bringen. Das ist der Satan. Wir müssen wirklich wissen, was es heißt, auch biblische Gemeinde zu sein oder auch was es bedeutet, ein Mann Gottes zu sein. Ihr müsst es für euch wissen. Ihr müsst es für euch begreifen und verstehen. Ihr müsst es für euch verwenden in eurem eigenen Leben. Könnt ihr das? Seid ihr dazu in der Lage? Es ist aber auch im Hinblick auf eine andere Sache noch ganz bedeutsam zu wissen, was ein Mann Gottes ausmacht, nämlich Gottes Kraft und Gottes Geist. nämlich im Hinblick auf mein eigenes Leben. Kann es mir nicht auch ganz schnell so gehen, dass ich eben so mir das angewöhne, ja, ich habe so meine kleine Erkenntnis, ich habe da so meine Dinge, die ich weiß und woran ich festhalte. Aber bin ich ein lebendiger Christ? Weiß ich eigentlich, was es heißt, ein lebendiger Christ zu sein? Was ist ein lebendiger Christ? Ich erkenne, dass du ein Mann Gottes bist. Also, sie hat es jetzt vor Augen, sie sieht es an einem wunderbaren Beispiel. Wo nehmt ihr eure Beispiele, wenn ihr für euch lernen wollt, Jesus zu folgen und auch rauszufinden, wer ist ein lebendiger Christ? Wie sollte ich in meinem eigenen Leben dann eigentlich auch sein? Seid ihr in der Lage dazu, euch Vorbilder zu wählen? Gute Vorbilder zu wählen? Es ist ja notwendig. Nicht, dass wir das verneinen wollte, dass die Bibel unser einziges Vorbild ist. Aber gerade die Bibel macht es auch klar, dass der Paulus für den Timotheus und der Timotheus wieder für andere Vorbilder sein sollte. Und ihr sucht euch auch eure Vorbilder. Und damit definiert ihr ein Stück weit auch euer Christsein. So möchte ich auch sein. Wisst ihr, wie ein lebendiger Christ aussieht? Was ist das für euch, ein lebendiger Christ? Könnt ihr mir das erklären anhand von der Bibel? Könnt ihr mir sagen, was dazugehört, ein lebendiger Christ zu sein? Wie sich das im eigenen Leben auch anfühlen muss, nicht nur fühlen, sondern ausschauen muss? Haben wir diese Frage uns schon mal gestellt? Und jetzt möchte ich einen Schritt nochmal zurückgehen zu dem Herrn und seiner Erziehung. Und möchte euch diese Frage stellen, kann es sein, dass eure Schwierigkeiten, die ihr gerade durchlebt, durch die Gott euch führt, so wie damals die Witwe auch mit dem Sohn, der gestorben war, dass Gott sie genau dazu gebrauchen will, euch voranzubringen, euch noch einmal so richtig so anzustacheln, jetzt in einer positiven Weise, um euch zu lockern und euch so zu fragen, wer bist du eigentlich? Und wo stehst du jetzt eigentlich? Wie ist dein Leben mit mir? Siehst du mich? Hast du mich vor Augen? Folgst du mir? Weißt du, ob du ein lebendiger Christ bist? Siehe, ich erkenne, dass du ein Mann Gottes bist. Das war für diese Witwe etwas, wo sie nun auch einen Maßstab hatte. Nicht, dass ich damit sagen will, dass jeder lebendige Christ einen Tode auferwecken können muss. Das ist natürlich klar. Aber das eine war ihr bewusst, ein lebendiger Christ, in dem lebt Gott und wirkt Gott. Und so muss es auch bei dir und bei mir sein. Und wenn es nicht so ist, dann ist es eben für mich auch eine Aufgabe von meiner Seite, von meiner Verantwortung, dass ich sage, Herr Jesus, bleibe bei mir oder komm du wieder zurück zu mir. Ich vermisse dich. Ich fühle mich so leer, ich fühle mich so kraftlos, ich fühle mich so alleine und einsam. Hilf mir und kehre du zurück und lass ganz neu in meinem Herzen dein Feuer auch leuchte und brenne und ach, hilf mir, dass ich da wieder zurückkomme. Wisst ihr, das ist doch etwas für uns auch, wo wir uns fragen müssen, wo stehen wir, wie befinden wir uns überhaupt in unserem Wege, in unserer Nachfolge, wo sind wir da? Da sprach die Frau zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Hat sie denn daran gezweifelt? Sie hat doch schon vorher auf das Wort des Elia hin, was er von Gott ihr gebracht hat, ihr letztes Mehl auch hergegeben und ihr letztes Öl hergegeben. Aber nun ist sie noch einen Schritt gewachsen. und weiter vorangegangen in ihrer Erkenntnis der göttlichen Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Manchmal sind es die Lebensumstände, die uns so schwer auf dem Herzen liegen und die in eine andere Richtung gehen. Wisst ihr, ich will es mal so beschreiben, da ist etwas geschehen in meinem Leben, in eurem Leben. Und das, was nun die Summe der Botschaft ist, was in meinem, eurem Leben geschehen ist, ist eigentlich was ganz anderes, als was die Bibel sagt. Das streitet miteinander. Die Erfahrungen, die ich in meinem Leben mache, sagen mir unter Umständen manchmal, jetzt rede ich mit Hiob, Hiob hatte so viel Not in seinem eigenen Leben, dass er glaubte, Gott hat ihn einfach zur Zielscheibe auserwählt. Gott hat Freude daran, ihn zu quälen. Könnt ihr nachlesen, Hiob 9, sinngemäß dort ausgedrückt. Wisst ihr, das sind seine Erfahrungen in diesem Augenblick. Das sind seine Erfahrungen, so wie er sie macht, wie er sie interpretiert. Also so ist das so seine Summe, wie er seine Lebenseindrücke, die er gerade auch mitbekommt, wie er sie jetzt verarbeitet hat. Das ist in Hiob 9, ist das geschildert. Aber das ist natürlich nicht das, was die Bibel und was Gott ihm sagt. Ganz und gar nicht. Das ist ein riesiger Unterschied. Nachher weiß er das auch wieder. Aber das ist für uns, ist das ein Problem. Unser Leben gibt unsere Botschaft. Unsere Erfahrungen, die wir in diesem Leben machen, die senden eine Botschaft an unser eigenes Herz. Und wenn wir nicht aufpassen, vermag es zu sein und vermag es sich auch so zu entwickeln, dass wir durcheinander kommen, dass diese Botschaft des Lebens und unsere Interpretation dieser Botschaft völlig eine andere Botschaft ist, wie die, die wir in der Bibel finden. Versteht ihr, was ich meine? Dann kann ich auf einmal auf den Gedanken kommen, Gott ist nicht gerecht. Gott liebt mich gar nicht. Gott führt mich gar nicht. Gott antwortet gar nicht auf meine Gebete. Das sind alles Interpretationen, die manch ein Christ schon mal in seinem Leben, in seiner Nachfolge für sich selbst auch gewählt hat. Und diese Frau hat in Anbetracht dieser Begegnung mit dem Elia nun begriffen, was Gott sagt, und das war vorher ihr ja mitgeteilt worden, was Gott auch gesagt hatte, das ist Wahrheit. Andere Worte, es gibt ganz viele Lebensumstände, wo wir uns an nichts anderem festhalten können als an Gottes Wort, wo alles links und rechts um uns herum eine ganz andere Sprache spricht. Versteht ihr, was ich meine? Meine Empfindungen, meine Erlebnisse, alles, was ich so auch mitbekomme, das spricht eine ganz andere Sprache. Und wenn ich da zu lange und zu intensiv hinhöre, werde ich angesteckt. Und jetzt brauche ich es so dringend, dass ich wieder ganz neu für mich selber dahin komme, nein, da will ich gar nicht mich zu sehr davon prägen lassen. Ich will für mich genau so es halten, das, was aus dem Mund Gottes kommt, das allein ist die Wahrheit. Und von dieser Wahrheit lasse ich mein Leben interpretieren, nicht andersrum. Nicht mein Leben interpretiert die Bibel. Leider ist bei ganz vielen Menschen auf dieser Erde es so, ihr Leben interpretiert Gott. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie in Ihrem Leben benachteiligt werden, ist Gott für Sie ein ungerechter Gott, ein liebloser Gott. Wenn Dinge geschehen, so wie der Tod eines Menschen, dann ist es so, dass Sie sagen, warum hat Gott das zugelassen? Also, Das sind Kämpfe, mit denen wir persönlich zu tun haben. Das sind Aussagen, die uns unwahrscheinlich helfen. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Das wird immer wieder dazu führen bei dieser Frau, dass sie sich nach dem Wort Gottes ausstreckt.
dass sie in Situationen, wo alles in ihrem Leben zusammenbricht, sagt, jetzt muss ich ganz besonders die Bibel aufschlagen. Jetzt muss ich ganz besonders dieses Wort festhalten. Jetzt gibt es nichts anderes mehr, was mir Halt gibt und Gewissheit gibt und was Wahrheit ist. Wahrheit wird heute an jeder Ecke verkauft. Wahrheit wird uns überall präsentiert, in den Medien und auch in den christlichen, jetzt in Anführungszeichen, Gemeinde wird uns überall Wahrheit verkündet. Aber wie viele von denen, die diese Wahrheit hören, sind in der Lage, dann zu unterscheiden, ist es wirklich das Wort Gottes? Und nur an dem Wort Gottes halte ich mich fest. Nur das ist meine Zuversicht. Du bist ein Mann Gottes und das Wort des Herrn in deinem Mund ist Wahrheit. Wisst ihr, warum wir das Letzte, dann höre ich auch auf. Wisst ihr, warum wir das so sehr brauchen? Diese vollkommene Überzeugung, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und dass ich es also absolut als meine Nahrung jeden Tag brauche, in ausreichender Menge. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil es unser Leben bestimmt, unser Vertrauen auch wachsen lässt. Durch das Wort Gottes geschieht genau dies, was bei dieser Frau auch geschehen ist, dass mein Vertrauen zu dem Herrn Jesus Christus wächst. Das ist das Wort Gottes, das ist Wahrheit. Darauf kann ich stehen, darauf kann ich gehen. Jetzt in diesem Tag, in meiner Arbeit, in all den Begegnungen, die ich vor mir habe, kann ich von meiner Seite aus da mich 100% drauf verlassen. Ich werde nie enttäuscht werden. Ich werde nie erfahren, dass das Wort Gottes nicht stabil genug ist. Dass es nicht bestehen kann in dieser Welt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Darum ist es eines mit von der größten Anliegen des Herrn Jesus auch gewesen, dass die Jünger, seine Jünger, bei ihm und bei seinem Wort bleiben. Und es ist heute der Kampf, dieser Kampf auch mit der unter wiedergeborenen Christen, dass sie beim Wort bleiben. Dass sie darauf vertrauen. Wenn ihr jetzt euren Weg geht, die Täuflinge, wenn ihr mal heiratet, alle miteinander, wenn ihr älter werdet, wenn ihr vor den Toren der Ewigkeit steht, dann wird euch nichts so sehr tragen wie das Wort Gottes selbst. Nichts wird euch so sehr Halt geben wie dieses Wort. Und nichts wird euch so sehr auch erfreuen können mitten in der größten Trübsal als dieses Wort. Und durch dieses Wort werdet ihr immer wieder mehr und mehr dazu gebracht, ihm zu vertrauen und es mehr noch aufzusuchen. Wer das Wort liest, hat Freude und Verlangen, noch mehr es zu lesen. Das ist etwas ganz Natürliches. Das ist Wachstum. Das ist das, was ein Kind Gottes nötig hat. Und warum Gott hier es geschehen lässt bei der Witwe, dass auch ihr Sohn stirbt. Diese Witwe muss wachsen. Sie muss verändert werden, weiter noch wachsen. Du musst wachsen. Am Ende vom 2. Petrusbrief sagt der Petrus deine Geschwister, und er weiß, dass er nicht mehr lang zu leben hat, und er schreibt ihnen, denen, die in der Zerstreuung sind, und möchte ihnen das auf jeden Fall mit aufs Herz legen. Und das ist Gottes Anliegen auch für uns, dass wir es auf dem Herzen liegen haben. Wachst dagegen, 2. Petrus 3, 18, in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist bis zum allerletzten Tag meines Lebens des Herrn Auftrag für mich. Das ist bis zum letzten Tag sein Werk an mir. Und das ist jetzt das Ermutigende neben allem, wo wir selber auch Verantwortung tragen und diese Verantwortung wahrnehmen müssen, darf ich euch sagen, dass Gott in der Lage ist, euch wachsen zu lassen. so wie er in der Lage war, die Witwe zum Wachstum zu bringen. Denn es ist ja Erfolge des Wirkens Gottes an ihrem Herzen, dass sie gewachsen ist. Bitte, niemand, der hier jetzt vielleicht in der letzten Woche sich bemüht hat, ganz neu Wachstum auch zu erhalten, die Bibel zu lesen und enttäuscht ist, glaubt ja nicht, dass der Herr nicht in der Lage wäre dazu, euch da weiter voranzuführen. Glaubt ja nicht, dass es alles davon abhängt, wie sehr ihr auch nun Kraft habt und fit seid und euch anstrengt und diszipliniert seid. Das ist notwendig, aber es ist seine Gnade, die uns wachsen lässt. Und diese Gnade wird er euch schenken. Er wird es nicht zulassen, dass ihr abgebaut werdet, sondern er wird euch auferbauen. Er wird es nicht zulassen, dass ihr in eurer Hoffnung so hoffnungslos werdet, sondern er möchte euch mit seiner Hoffnung und wird es auch erfüllen. So heißt es auch ganz am Anfang vom 1. Petrusbrief als Anliegen von dem Petrus, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Mehr, noch mehr, Wachstum, weiter vorangehe. Warum? Weil ich dadurch gesegnet werde. Weil ich dann am Ende ausrufen kann, ja, du bist ein Mann Gottes. Und das Wort Gottes, es ist die Wahrheit. Das Wort des Herrn in deinem Mund ist Wahrheit. Das sind Worte der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, des Lobes und des Preises. So darf es in unserem Herzen ausschauen. Mitte nach so einem fürchterlichen Ereignis, dass eben das Kind gestorben war. Gut, es ist jetzt wieder auferweckt worden, aber die Aufregung ist ja immer noch da. Und jetzt ist der Lob da. O Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Das dürfen wir am Herrn auch immer wieder sagen, wenn wir die Bibel gelesen haben. O Herr, danke für dein Wort. Wenn wir durch den Tag gegangen sind und gemerkt haben, auf dieses Wort ist Verlass. Wenn wir Gemeinschaft mit Kindern Gottes haben durften, dass wir sagen, wie schön, dass ich nicht ganz alleine auf der Erde bin und meinen Weg alleine nur gehen muss mit dem Herrn Jesus, sondern ich habe Brüder und Schwestern, mit denen darf ich Gemeinschaft haben, mit denen kann ich beten, mit denen kann ich Jesus folgen. Herr, ich danke dir dafür. So, das möchte ich jetzt am Schluss auch mit uns gemeinsam machen, den Herrn lobe und ihm preise und ihm danke und so den Gottesdienst auch beende und die Predigt abschließe. O Herr, nun möchtest du mit uns vorangehen. Und gerade diese Dinge, die wir jetzt erleben oder erlebt haben, sie sind für uns manchmal nicht leicht zu verdauen oder mit umzugehen. Wir fragen uns, warum muss das sein? Wir können dann auch mit dir schimpfen und können dann auch unzufrieden sein. Und doch hast du ein köstliches Ziel mit allem, was du in unserem Leben auch geschehen lässt. Es soll uns dazu dienen, dass wir wachsen in der Erkenntnis. Wachsen darin, dir ganz zu vertrauen und auf einem Weg zu gehen, der auch uns ein Segen ist. O Herr, danke, dass du aus diesem Grund manches in unserem Leben zulässt, was für uns ganz hart ist und schwer ist. Danke, dass dein Anliegen immer unser Segen, unser Vorankommen ist und deine eigene Verherrlichung. Nun legen wir uns in deine Hände für die kommende Woche. Bitte dich um deine Hilfe und deinen Beistand, um deine Leitung in alle unsere Wege. Amen.